Guten Morgen, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sind. Das Wetter ist zwar etwas trübe, aber Gottes Liebe ist immer aktuell und da. Ich predige weiter über den Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 7 bis 12. Jakobus 5, Vers 7 bis 12. Da heißt es: So harret nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat geduldig ihrethalben, bis sie Herbstregen und Frühjahrsregen empfangen. So harret auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist genaht. Seufzt nicht wieder einander, ihr Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Zum Vorbild im Leiden und in der Geduld nehmt, meine Brüder, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die selig, welche ausgeharrt haben. Von dem geduldigen Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr reich ist an innigem Erbarmen und voll Mitleid. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid, sondern euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Ja, hier geht es um Ausharren. Die Frage Ausharren bedeutet vertrauensvoll warten. Frage, welche Erwartungen haben Sie heute? Welche Erwartungen haben Sie noch für dieses Jahr oder die Zukunft? Was gibt es da? Gibt es irgendwelche Familienfeste? Gibt es eine Lebensversicherung, die ausgezahlt wird? Gibt es irgendeine räumliche Veränderung? Gibt es vielleicht aber auch eine Prüfung, wo Sie wissen, wenn ich die hinter mir habe, geht es weiter? Gibt es vielleicht auch Befürchtungen, wo Sie wissen, vielleicht muss ich meine Wohnung preisgeben, in meinem Beruf wackelt es, ob ich da etwas Neues finde? Jeder von uns lebt irgendwie ein Stück im Blick auf die Zukunft, weil er eine Ahnung hat, was an dieser oder jener Stelle auf ihn zukommt. Und hier steht, dass etwas ganz Wichtiges auf uns zukommt, nämlich Jesus Christus, die Wiederkunft des Herrn. Gibt ja dieses nette Zitat, was viele kennen, von Heinemann, diesem ehemaligen Bundespräsidenten, der sagte: Alle Herren gehen, unser Herr kommt, womit er dann nicht irgendein Politiker meinte, sondern Jesus. Die Frage ist, ob Sie das erwarten und glauben. Als Jesus historisch auf der Erde war, wurde er ja am Ende verurteilt und wir würden sagen, in die Pfanne gehauen, in einem üblen Sinne. Aber als er dann gefragt wurde von diesen Hohenpriestern: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Das ging dem ja kaum über die Lippen, weil so etwas Ehrwürdiges auszusprechen war für einen Juden schon fast eine Gotteslästerung. Also: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Da sagte Jesus in Markus 14, 62: Ja, das bin ich. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Gewalt und kommen mit den Wolken des Himmels. Er hat also gesagt: Ich bin derjenige, auf den die Leute warten, und ich werde alle Gewalt haben, zu Rechten der Gewalt, die rechte Hand Gottes sein, und ich werde kommen mit den Wolken des Himmels. Das heißt, ich werde wiederkommen. Ja, also interessant, Christen erwarten den wiederkommenden Herrn, aber seinen Freunden sagte er nach seiner Auferstehung: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Interessant, auf der einen Seite kommt er, auf der anderen Seite ist er da. Er ist unsichtbar da, aber er wird sichtbar wiederkommen. In dieser Spannung leben wir, und da er unsichtbar da ist, erwarte ich auch heute ganz viel von ihm. Ich erwarte Gebetserhörung im Laufe dieses Tages. Ich erwarte, dass er meinem Leben einen Sinn gibt, auch heute. Erwarte, dass er mich führt. Erwarte auch, wenn ich das brauche, dass er mir vergibt. Erwarte, dass er mich sinnvoll einsetzt in seinem Reich, dass er mich persönlich stärkt, ja, dass er mir Frieden in mein Herz gibt und eigentlich noch vieles mehr, was dazu kommt. Ja, und dann erwarte ich natürlich, dass er mich bis zum Ziel begleitet, dass er mich nicht irgendwann wie eine heiße Pflaume fallen lässt und sagt: Das war's gewesen, mit dir kann ich nichts anfangen, sondern in der Bibel steht, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Also nicht nur die ersten Schritte der Begeisterung geht mit mir, sondern dass er mich bis zum Ziel bringt. Das finde ich sehr wichtig, weil ich viele Menschen kenne, die ganz begeistert sind von Jesus. Ich denke so nach einer Freizeit, so ein Konfi, der sagte, das bringt's. Ja, das war's dann gewesen. Wichtig, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, dort, wo er wirklich am Werk ist, wirkt er weiter, nicht nur in einem ersten Schritt, auch in einem zweiten und dritten. Und dann ist auch jemand nach 40 Jahren immer noch auf diesem Weg. Ja, wenn er wiederkommt, wird es so sein, wie wenn ein Magnet über Eisenspäne gehalten wird. Das heißt, er wird alles an sich ziehen, was zu ihm gehört. Das ist eine Aussage, die für uns klingt wie Grimms Märchen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, würde er die lebenden Christen, ohne dass sie sterben, in die Ewigkeit entrücken, so nennt das die Bibel. Das heißt, es gäbe dann eine Weltbevölkerung von vielen Milliarden Menschen noch, unter denen aber kein einziger Christ mehr wäre. Die Kirchen würden sicher auch noch funktionieren, auch Pfarrer noch predigen, Kirchenvorstände noch an dieser oder jener Stelle arbeiten, aber alles nur noch aus Tradition, nicht mehr aus Jesus, weil alle, die zu ihm gehören, weg sind. Ja, klingt für uns, wie gesagt, wie Grimms Märchen, aber die Bibel lügt nicht. Und wer hätte bisher an die Wiedervereinigung geglaubt? Sie wurde ja auch nur noch als eine leere Bekenntnisformulierung zitiert, bis es dann wirklich soweit war. Ich finde es immer interessant, Termine in der Zukunft, irgendwann kommen sie und auch dieser Termin wird kommen. Es gibt viele Vorboten, wenn Sie Matthäus 24 in Ihrer Bibel einmal aufschlagen und zu Hause in Ruhe lesen. Da fragen die Jünger, was wird der Vorbote des Endes sein? Was wird da passieren? Und Jesus sagte verschiedene Dinge, die passieren werden. Sie können feststellen, ob die heute schon da sind. Einmal erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Die Kriege haben im letzten Jahrhundert in einer Weise zugenommen, wie es noch nie auf der Erde der Fall war. Das ist natürlich sehr verständlich. Die Menschheit hat sich zweimal verdoppelt in dieser Zeit. Und je mehr Menschen, desto mehr Streit. Klar. Was gibt es noch? Die Hungersnöte nehmen zu. Wir waren ja gerade auch in so einem Land und wenn man sieht, die Leute brauchten eigentlich oft nicht zu hungern, aber die Korruption macht in den Ländern alles kaputt. Die Hungersnöte nehmen zu, natürlich auch durch Bürgerkriege begleitet und durch Missmanagement. Ja, auf der ganzen Erde. Dann gibt es die Gesetzlosigkeit, die zunimmt. Also auch in unserem Land, in dem Maß, wie der Wohlstand zunahm, stieg die Kriminalität. Inzwischen werden auch christliche Grundwerte unserer Gesellschaft aufgegeben. Man verwendet noch dieselben Vokabeln, aber man formuliert den Inhalt ganz anders. Zum Beispiel, wenn Sie an den Begriff Familie denken, denken Sie vielleicht an Vater, Mutter und Kinder. Heute wird es so definiert, Familie ist dort, wo Kinder sind. Also wenn Homosexuelle irgendwann Kinder adoptieren werden, ist das dann natürlich auch Familie, weil es Familie ist dort, wo Kinder sind. Wobei ich niemand, der diese Empfindung hat, jetzt auf den Fuß treten möchte, aber ich denke, das ist einfach ein Stück einer anderen Füllung, einer Vokabel. Wir haben einen Werteverfall in unserer Gesellschaft. Insofern nimmt auch da die Gesetzlosigkeit zu, nicht nur durch Kriminalität, sondern auch durch Preisgabe von Werten. Kann man darüber nachdenken, wie man das sieht? Was nimmt noch zu? Die Zahl der falschen Christusse nimmt zu. Die Leute, die behaupten, ich bin Christus, schießen aus dem Boden wie Pilze, nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch als Sektenführer und als religiöse Gurus im Westen und im Osten. Die Erdbeben würden zunehmen. Sie haben gerade wahrscheinlich in Italien dieses furchtbare Erdbeben mitverfolgt. In dem letzten Jahrhundert haben sich die Erdbeben, soweit ich das gelesen habe, verzehnfacht. Also nicht um 10% zugenommen, sondern um 1000% verzehnfacht. Kann man sagen, reiner Zufall oder die Erde wird gerichtsreif. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann bedeutet das für die einen einen Übergang in die Ewigkeit und für die anderen bedeutet es auch eine Gerichtszeit hier auf der Erde. Ich weiß nicht, wer schon mal die Offenbarung gelesen hat, die ist ja schwer zu verstehen, ohne Erklärung. Von Kapitel 5 bis Kapitel 19 werden diese sogenannten 7 Trübsalsjahre beschrieben, in denen dieser kommende Weltführer, den die Bibel auch Antichrist nennt, die Erde bestimmt, am Anfang voller Frieden, am Ende voller Chaos und Not. Sie kennen diese Redensart, ein Tropfen bringt das Fass zum Überfließen. Das heißt, in unserer Erde steigt ja, das Gericht, dadurch, dass immer mehr Schuld entsteht und irgendwann wird dieses Fass voll sein und dann beginnt diese Gerichtszeit. wenn Jesus wiederkommt auf dieser Erde. Ja, das ist sicher nichts Schönes, aber die Bibel sagt es und deshalb wird es geschehen. Die Frage ist, werden Christen auch gerichtet? Hier steht ja, wir sollten nicht gegeneinander seufzen, damit wir nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Gut, ich nehme an, jeder von Ihnen hat schon ein paar Mal geseufzt, einmal über sich selbst, dann auch über andere Leute. Wobei das hoffentlich etwas Vorübergehendes ist. Seufzen, wenn es hier genannt wird, übereinander, wäre sicher ein Stück mit Bitterkeit verbunden. Und das möchte die Bibel nicht, sondern sie möchte, dass wir schon sehen, wie die Dinge sind oder auch wie wir sind, aber dann schließlich weiterkommen, wenn wir merken, es ist falsch im eigenen Leben, Buße tun und dort, wo wir schuldig werden, um Vergebung bitten, wenn es nötig ist. Ja, an der Stelle ist die Frage, werde ich als Christ gerichtet? Hier steht ja, seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Der Richter steht vor der Tür. An der Stelle ist wichtig für Bibelleser, nicht immer nur vom Wortlaut auszugehen, dieser Textstelle, sondern von dem Zusammenhang. Denn wenn ich nur vom Wortlaut ausgehe, kann ich ganz schnell daneben liegen. Denn in meiner Bibel steht, dass ein Christ nicht gerichtet wird. Johannes 3, Vers 18, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Frage, ist das jetzt ein Widerspruch oder kann man den auflösen? Es ist leicht, ihn aufzulösen. Ein Christ kommt nicht in das jüngste Gericht, weil an diesem Kreuz Jesus das Gericht über seine Sünde getragen hat. Und wenn ich dann noch behaupten würde, ich werde gerichtet, dann würde ich diesen Sühnetod Jesu ungültig machen. Ein Christ wird trotzdem gerichtet, nicht im jüngsten Gericht. Wir nennen das ein sogenanntes Preisgericht in 1. Korinther 3. Das heißt, seine Werke werden getestet, ob er außer dem ewigen Leben auch noch einen Lohn empfängt. Insofern wird er schon gerichtet, aber nicht in dem Sinne, dass er dabei verworfen würde. Ja, einfach wichtig zu wissen, als Christ werde ich gerichtet und ich möchte auch jeden Tag vor Gott offenbar werden und ihn bitten, erforsche mich, zeige du, was du verändern möchtest, führe selbst weiter. Aber das jüngste Gericht wartet auf einen Christen nicht. Ich sagte scherzhaft mal bei einem Jubiläum der Feuerwehr hier, Jesus ist ein Feuerwehrmann. Er rettet uns vor diesem Feuer der Hölle, das er für Christen zum Schweigen und Erlöschen gebracht hat, weil er unsere Sünde nahm. Ja, wenn er wiederkommt, ist also die Erde gerichtsreif, er nimmt die Gläubigen zu sich und das dürfen wir erwarten, dass er kommt. Und das wird hier verglichen mit einem Warten, wie der Bauer wartet eben, dass seine Ernte so langsam, sein Getreide wächst mit Frühregen und Spätregen, wobei der Frühregen in Israel der Herbstregen war für die Wintersaat und der Spätregen dann der Frühjahrsregen, nochmal kurz vor der Ernte. Bei der Ernte wissen wir, man kann sie nicht beschleunigen. Wenn Sie mit einem großen Föhn da an irgendein Weizenfeld gehen, können die Pflanzen vielleicht mal schnell wachsen im Moment und dann vertrocknen sie, weil sie ein Problem kriegen. Man muss warten. Warten bei Gott lohnt sich, erwarten gehört dazu. Wir leben allerdings in einer Gesellschaft der Macher, wo man die Dinge meistens nicht wachsen sehen möchte, sondern man möchte sie machen. Das ist kein Widerspruch unbedingt. Auch wenn ich warte auf das, was Gott tut, muss ich ja dabei trotzdem tätig sein in der Zwischenzeit. Oder wir leben in einer Instant-Gesellschaft, wie jemand sagte, Sie kennen diesen Instant-Kaffee, den kippt man da so rein, gießt Wasser drauf und hat sofort Kaffee. Das heißt, wir wollen alles gleich und sofort haben. Und auch wenn wir, Menschen haben, möchten wir, dass sie gleich und sofort verändert sind an dieser oder jener Stelle. Oder junge Leute wollen nicht bis zur Ehe warten, sondern gleich und sofort alles haben, was man kriegen kann und wundern sich, dass sie hinterher dann irgendwo ins Leere schauen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das Warten nicht dazugehört. Aber bei Gott gehört es dazu, bis die Dinge reif werden. Als Vorbild für das Warten werden uns hier die Propheten genannt. Es ist erstaunlich, wer das Alte Testament mal gelesen hat, viel berühmter als die Propheten sind die Könige. Die werden nicht genannt, denn wenn Sie die Könige mal lesen, werden Sie feststellen, bei all dem Schönen, was viele getan haben, gab es furchtbare Fehlschläge in ihrem Leben, große Pannen, Dinge, die sie absolut katastrophal gelöst haben. Während bei den Propheten, wenn Sie die lesen, soweit etwas über ihr Leben dort steht, werden Sie keine Fehler finden. Ja, es gab mal, dass jemand den Kopf hängen ließ und Gott sagte, richte dich wieder auf und dann kannst du weitermachen. Aber sie haben die Dinge nicht falsch gemacht, sondern sind in ihrer Spur geblieben. Ja, was ist da noch Großes zu sagen? Hier wird der Hiob erwähnt. Wenn Sie ein interessantes Buch lesen wollen, lesen Sie mal das Buch Hiob, steht vor dem Psalmen in der Mitte der Bibel. Ein reicher Mann, der dann von Gott geprüft wird und alles verliert. Er verliert seinen Besitz, verliert seine Familie, verliert sein Haus, verliert seine Gesundheit. Nur eines verliert er nicht, den Glauben und damit die Beziehung zu Gott. Ja, am Ende wird alles wiederhergestellt. Am Ende ist er wieder reich und gesegnet und gesund und hat wieder seine Frau und neue Kinder zur Welt gebracht. Der Hiob hatte ein Problem. Er denkt, Gott greift ihn an. Ja, Gott nimmt mir alles weg. Er kapiert nicht, dass es eigentlich der Satan ist, der ihm alles wegnimmt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie schon gemerkt haben, dass es da eine gegengöttliche Macht gibt in Ihrem Leben, die Sie angreift, die Sie körperlich angreift mit gesundheitlichen Problemen, die Sie finanziell ruinieren möchte, vielleicht auch am Arbeitsplatz, die vielleicht Ihre Wohnsituation unerträglich macht, die in der Familie wütet eventuell und die auch Sie seelisch angreift, sodass Sie anfangen zu resignieren, zu sagen, gib auf, hat sowieso keinen Zweck mehr. Oder auch geistlich, dass Sie Ihre Glaubensgewissheit verlieren, wenn Sie sie vorher hatten. Das ist alles möglich durch diesen Angriff von der anderen Seite. Aber der Hiob wusste, Gott bringt mich durch. Ja, das möchte ich auch Ihnen sagen, vielleicht wenn Sie gerade im Moment in solch einer Prüfung stehen. Wenn Sie in Ihrem Leben Prüfungen machen, sind die immer zugelassen. Ja, wenn Sie eine Berufsausbildung haben und dann zur Prüfung zugelassen werden, ist das kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt. Oder wenn Sie studiert haben und dann alle Ihre Scheine zusammen sind und Sie endlich zur Prüfung zugelassen werden, ist das ein Fortschritt und nach der Prüfung können Sie weiterschreiten in mehr Verantwortung hinein oder vielleicht auch besseren Verdienst. Wir haben Prüfungen, die Gott zulässt, nicht gerne. Wir haben möglichst gerne im Leben so einen Panoramaweg, der am Waldrand verläuft mit Sonne und pfeifenden Vöglein, aber das gibt es ja oft nicht, sondern Gott lässt eben auch Schwierigkeiten zu, aber er führt da auch hindurch. Gibt es diesen schönen Vers in 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es, es hat euch noch keine Versuchung erfasst als nur menschliche. Statt Versuchung können Sie jetzt auch mal Prüfung sagen. Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, er begrenzt das Ausmaß dieser Prüfung. Ja, wie soll man sagen, von der Intensität her und von der Zeit her. Am Ende des Tunnels ist wieder Licht. Sprüche 10, Vers 28, das Harren der Frommen endet in Freude. Ja, dieses Ausharren zu warten, da hindurch zu kommen. Ja, und vorhin hatten wir den Psalm 84 vorgelesen bekommen. Da hieß es je nach Übersetzung, in meiner Übersetzung Zürcher heißt es, sie wandern mit wachsender Kraft, bis sie Gott schauen auf Zion. Wir haben ja hier jedes Form von Alter, so Teenager und auch Leute, die selber schon Urenkel haben wahrscheinlich. Wenn man älter wird, nimmt die Kraft ab. Aber die Bibel sagt, sie wandern mit abnehmender Kraft. Nein, sie wandern mit wachsender Kraft. Das heißt, die körperliche Kraft nimmt ab, vielleicht lässt auch die seelische nach. Aber die Glaubenskraft kann ein Leben lang zunehmen bis zum Ziel, bis sie Gott schauen. Und das ist das Ziel. Hier heißt es auf Zion für uns in der Ewigkeit. Ja, einfach zu erwarten, bei allem Auf und Ab im Leben geht es weiter und die Kraft nimmt, wenn es wirklich in Verbindung mit Gott gelebt wird, zu. Deshalb können wir erwarten, er führt bis zum Ziel. Dann heißt es noch, dass unser Wort zuverlässig sein soll, ja und nein. Wir sollten nicht schwören, wobei damals sehr schnell geschworen wurde. Ja, wenn einer nicht richtig glaubte, sagte man gleich, ich schwöre bei dem Gold des Tempels, dass das so und so ist. Es war also eine leichtfertige Übersteigerung des eigenen Wortes und die Bibel bremst das aus und sagt, es wäre gut, wenn ihr einfach zuverlässig seid in dem, was ihr sagt. Wobei das nicht immer ganz einfach ist, weil ja manchmal auch etwas dazwischen kommt und das zwar zugesagt war, aber doch anders geht. Ja, trotzdem zuverlässig. Das Ziel dieses Textes hier ist auszuharren, zu erwarten, dass Jesus kommt, aber auch zu erwarten, dass er heute schon da ist. Ja, das war dieses sichtbare und unsichtbare Kommen und Dasein. Aber während wir warten, sollten wir nicht passiv die Hände in den Schoß legen, sondern aktiv sein. Der Leiter, ehemalige Leiter der Klostermühle, sagte mal Bernhard Rebsch: Während du auf den Willen des Herrn wartest, tue seinen Willen. Während du auf den Willen des Herrn wartest, tue seinen Willen. Das heißt, wenn du auf einen großen Wurf wartest, wie soll es weitergehen, dann tu doch bitte inzwischen schon all das Kleine, was du siehst, was man tun kann, und lege nicht die Hände in den Schoß. Jesus hat viele Geschichten erzählt, wo es hieß, ein Herr zog außer Landes, hat den Leuten Verantwortung übergeben und kam dann irgendwann wieder zurück und wollte, dass sie mit ihrer Verantwortung etwas Gutes getan haben. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie ausharren, dass Sie nicht flüchten, weder innerlich noch äußerlich, dass Sie erwarten, dass Jesus wiederkommt, dass Sie aber auch jeden Tag eine Lebensgemeinschaft mit ihm erwarten, damit das, was Gott für Sie und mich wichtig ist, in Ihrem und meinem Leben wächst. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, was ihn bewegt, an Erwartungen, auch an Befürchtungen. Schenke, dass diese Erwartung, dass du da bist, dass du wiederkommen wirst, unser Leben anfängt zu dominieren, dass das Vertrauen, ja auch über das Sorgen, siegt, dass dein Friede regiert. Und hab herzlichen Dank für all das Gute, was du wachsen lässt. Amen.